Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was gibt iranischen Frauen Hoffnung? Wie geht achtsame Fotografie? Und was sucht ein Forschungsprojekt in der Hamburger Kunsthalle? Themen dieser Stunde. Seit einer Woche ermittelt die iranische Sittenpolizei wieder offiziell gegen Frauen, die im Land von Ayatollah Khamenei ihr Haar nicht gesetzestreu bedecken. In dem knappen Jahr seit dem Tod von Mahsa Amini sind hunderte Regimekritikerinnen und Kritiker hingerichtet worden. In Saarbrücken, berichtet Anke Schäfer, sind seit heute als Geste der Solidarität Arbeiten von iranischen Künstlerinnen ausgestellt unter der Überschrift »Frauen, Leben, Freiheit«.
Eine ganze Wand, eine Tapete voller Augen, schwarze Augen, mit feiner Linie gemalt auf weißem Grund. Doch man erkennt sie erst auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick könnte man meinen, man hätte es hier mit dekorativen Ornamenten zu tun.
Was mich jetzt auch über die Jahre überzeugt, ist, dass hier eine sehr kreative, konstruktive Auseinandersetzung mit der eigenen persischen Tradition auch stattfindet,
sagt Andrea Jahn, Direktorin des Saarlandmuseums und Kuratorin der Ausstellung.
Also das zeigt sich ganz besonders auch an einem Umgang mit dem Ornament, das immer wieder auch subversiv aufgearbeitet wird und hier in einer besonderen Form weiterentwickelt wird, um gerade diese politischen Themen auch zum Thema zu machen.
Die Augentapete ist ein Werk der 1962 geborenen Konzeptkünstlerin und Aktivistin Parastu Foruhar. Für sie sind Augen ein politisches Thema. Was wir hier auf der Wand des Saarlandmuseums sehen, sind die Augen des Geheimdienstes. Parastu Foruhar ist Iranerin, lebt und arbeitet aber seit 1991 in Deutschland. Die Eltern der Künstlerin wurden 1998 in Teheran ermordet.
Es ist kein Geheimnis, dass der Geheimdienst da dahinter steckte und dass es Auftragsmorde waren, aber es gibt keine offizielle Erklärung dazu, keine Entschuldigung.
Parastu Foruhar fordert die Aufklärung der Morde. Jedes Jahr am Jahrestag reist sie nach Teheran. Kuratorin Jahn bewundert den Mut der Künstlerin, diese Reise unbeirrt anzutreten, obwohl sie sehr systemkritisch arbeitet.
Im letzten November hat sie mir dann berichtet, wie schwer es ihr auch gefallen ist, also weil sie nicht wusste, ob sie tatsächlich nach Deutschland zurückkehren wird.
Was ihr aber gelang. Auch die Iranerin Samira Hodai, 1981 geboren in Teheran, kann derzeit in der Heimat nicht arbeiten. Sie ist übergangsweise in Berlin zu Hause. Auch für sie spielen die Augen eine Rolle. Eines ihrer in Saarbrücken ausgestellten Werke beinhaltet die mit Glasfarbe gemalten quadratischen Porträts von Frauen, die sich Blumen in die Augenhöhlen gesteckt haben. Samira Hodai sagt:
Recently, jüngst haben einige Mädchen Bilder von sich gepostet, auf denen man sah, dass sie im Protest ein Auge verloren hatten. Und sie haben Fotos gezeigt, auf denen sie sich dort, wo das Auge war, eine Blume angesteckt hatten. Sie lächelten, wie um zu sagen, okay, wir haben ein Auge verloren, aber das Leben geht weiter. Und wir haben es für den Frieden verloren. Das zeigte die Kraft der Frauen.
Samira Hodai hat diese Bilder bereits 2018 gemalt, so als hätte sie eine Vision gehabt. 32 Werke von 6 iranischen Künstlerinnen zeigt dieser Brücker Schau. Kuratorin Andrea Jahn reagiert hier auf die Women Life Freedom Bewegung, die entstand, nachdem im vergangenen Herbst die 22 Jahre alte Mahsa Amini von der Sittenpolizei festgenommen worden war, weil sie ihr Haar nicht unter dem Hijab getragen hatte. Im Polizeigewahrsam wurde die junge Frau so misshandelt, dass sie wenige Tage später starb. Andrea Jahn will eine Plattform bieten für iranische Künstlerinnen.
Um auch die Aufmerksamkeit weiterhin wachzuhalten, um auch zu signalisieren, wir sind ein freies Land, wir sind eine Demokratie, die es im Grunde auch nicht dulden kann, dass solche Dinge auf der Welt passieren, dass Frauen nicht ihre freien Entwicklungsmöglichkeiten haben, dass Frauen ihre künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten nicht wahrnehmen können.
Mit der Konzeptkünstlerin Parastu Foruhar ist Jahn im Austausch, seit sie deren Werk vor ein paar Jahren in der Saarbrücker Stadtgalerie zeigte. Als Foruhar vor wenigen Monaten zuletzt in den Iran reiste, war sie positiv überrascht und sagte zu Andrea Jahn:
Du kannst dir nicht vorstellen, was ich erlebt habe, als ich angekommen bin auf dem Teheraner Flughafen, hat mich zunächst ein Glücksgefühl überfallen, als ich gesehen habe, dass Frauen unverschleiert herumgelaufen sind, frei mit offenen Haaren und selbstbewusst sich dort bewegt haben. Das war zum ersten Mal so seit 30 Jahren.
Werden die Proteste der Frauen im Iran aufrecht zu erhalten sein, nun, da die Sittenpolizei des Regimes auch offiziell wieder unterwegs ist? Samira Hodai war zwar seit Dezember aus Vorsicht nicht mehr im Iran, ist per Telefon aber in ständigem Kontakt.
Ja, ich spreche jeden Tag mit meinen Eltern. Und auch als ich zuletzt da war, sah ich, wie mutig die Frauen sind. Sie ziehen an, was sie wollen. Das ist die Freiheit. Und das muss auch von der anderen Seite anerkannt werden.
Gleichzeitig sind die Galerien in Teheran nach wie vor geschlossen. Doch ganz langsam, Schritt für Schritt, sagt Samira Hodai, werden sie wieder aufmachen. Sie ist eine Optimistin.
I am.
Yes. Seit heute bis zum 18. Februar in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken. Women, Life, Freedom. Künstlerin aus dem Iran. Fast 200 Jahre ist es her, dass mit Hilfe von Quecksilberdämpfen und Kochsalzlösung die erste Fotografie entstand. Aber nicht nur der Einsatz von Chemikalien und Papier, sondern auch der Verbrauch von Energie ist hoch, besonders seit die digitale Cloud erfunden wurde. Können fotografische Bilder ressourcenschonend produziert werden? Eine der Fragen, die sich Studierende von Ricarda Rogan an der Staatlichen Akademie der Künste Stuttgart gestellt haben. Ihre Antworten sind nun unter dem Titel Cycling Circles in The Gallery, dem Raum für Fotografie in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen. Schönen guten Abend, Frau Rogan.
Ja, guten Abend, Frau Wuttke.
Was haben sich die Fotostudierenden überlegt, um den ökologischen Fußabdruck von Fotos zu verringern?
Sie haben eigentlich kaum etwas ausgelassen. Das war so ein sehr interessantes Gedankenspiel, irgendwann festzustellen, meine Güte, da gehören die Transportwege dazu und natürlich, wie es produziert wird, das ist relativ naheliegend, aber noch so einige andere feine Fragen, die man erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Man denkt immer, eine Fotografie muss so für Ewigkeit möglichst halten. Wir wissen doch überhaupt nicht, was in 200 Jahren ist. Jetzt lassen wir mal vielleicht über die nächsten 2 Wochen erstmal nachdenken. Also es gibt so interessante Verschiebungen, wenn man das einmal so anschaut und dann stellt man fest, dass man auf neue Lösungen kommt dadurch. Und die sind eigentlich das Interessante, das Schöne an dem Experiment auch.
Sind diese Vorschläge utopisch oder handfest?
Die sind extrem handfest, unglaublich materialbasiert. Und die, die tatsächlich das Versprechen eingelöst haben, die sind mit einer unglaublich präzisen Handwerklichkeit entstanden.
Ich frage jetzt mal aus meiner ganz persönlichen Sicht, gibt mir diese Ausstellung eine Alternative zum Smartphone, Foto und der Cloud?
Das wäre schön, wenn sie es täte, aber das wäre ein bisschen eine Selbstüberschätzung. Das ist einmal so, wie es ist, das kann man nicht zurückdrehen. Man kann, glaube ich, in anderen Bereichen schauen, dass man einfach eine andere Nachdenklichkeit in die Prozesse hineinbringt. Also was man nicht mehr tun sollte, glaube ich, heutzutage ist, dass man sagt, so, okay, jetzt machen wir hier eine Ausstellung, dann machen wir die Bilder ganz riesig an die Wand, dann werden das eben Fototapeten, die lassen wir alle produzieren, schön, prima, sieht super aus, fertig. Das möchten wir eigentlich gar nicht mehr, sondern eher so, okay, wie machen wir es denn ganz anders? Wie drehen wir es denn einmal rum? Und wie könnte es denn gerade dadurch noch viel interessanter werden, als wenn man so reflexartig immer diese beliebte Fototapete wieder an die Wand hängt und wieder, damit es auf Instagram auch ganz super nachher ist und damit es auch jeder versteht, weil es ja so schön groß ist.
Jetzt machen Sie es aber sehr spannend, welche Vorschläge Ihre Studierenden nun hatten.
Es ist überraschend einfach. Also wir sind zu den Punkten zurückgekehrt, wo wir sagen, das können wir selber machen. Das kostet zwar mehr Zeit, mehr eben Handwerklichkeit. Wir können es tatsächlich selbst machen und müssen nicht irgendwo hin und wo ein Labor dann wieder Dinge produziert, wo wir gar nicht mehr den Überblick haben, wo die herkommen, wo die hingehen und ob man die überhaupt nachher entsorgen könnte.
Also das Fotolabor in der Speisekammer.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild, das gefällt mir gut. Eine Studentin hat Bild entwickelt, nicht mit der Chemie, sondern mit Kaffeesatz und Zitrone und Sodawasser. Und das wird ganz anders, aber unglaublich schön eigentlich. Und das Fixieren, was ja auch so eine ganz schädliche Technik immer war, wird dann mit dem Salz erledigt. Also wir stehen wirklich mitten in der Speisekammer.
Das ist zurück zur einfachen Küche, denn das sind ja Zutaten, die es bei der Erfindung der Fotografie auch schon gab. Ist das was, was Ihre Studierenden, das ist ja eine junge Generation, auch noch überrascht hat mit diesen einfachen Ingredienzien umgehen zu können und damit die Umwelt zu schützen?
Das war eigentlich auf der ganzen Linie immer so eine Überraschung. Eigentlich bleiben wir sogar in der Speisekammer. Ich habe noch ein anderes Beispiel, wo wir sehr ähnlich verfahren sind. Eben so die Entscheidung, ein Bild sollte doch sehr, sehr groß sein. Und um so groß zu sein, sind die Pixel ungefähr kartoffelgroß. Und das brachte uns auf die Überlegung, na, dann muss es einfach auch ein Kartoffeldruck sein. Und dann ging es so weiter, dass die Pigmente gemischt wurden aus Asche und Traubenkern und aus Kreide und Hafermehl und so weiter. Da heraus die Pigmente in so einer bestimmten Grauabstufung. Und dann ist es einfach eine Frage von Zeit, sich reinzustellen und jedes einzelne Pixelpunkt dann auch wirklich so zu stempeln mit der Kartoffel in der Hand. Das ist einfach eine völlig andere Annäherung an eine Bildwelt, als so cool an der Maschine zu stehen und sagen, naja, machen wir es noch einen Meter größer, ist auch egal. Und dann kleben wir es halt an die Wand. Das ist in der ganzen Haltung dem Medium gegenüber etwas komplett anderes.
Also die Herstellung mit Blick auf einen verringerten ökologischen Fußabdruck ist das eine. Aber das Sujet der Kartoffel stellt ja auch eine andere Frage. Inwiefern würde die Verbreitung dieser einfacheren Herstellungsweisen auch die Fotografie selbst verändern?
Das ist natürlich jetzt eine sehr schöne Vorstellung. Man sitzt dann, wenn man jetzt mal so ein Bild braucht mit der Kartoffel in der Küche oder eben in der Speisekammer, das gefällt mir auch sehr gut. Tatsächlich ist es natürlich so, dass das Medium Fotografie sich seit vielen Jahrzehnten schon immer weiter aufspaltet und es ist wahnsinnig unübersichtlich geworden. Wir haben natürlich diese großen Unterscheidungen in analoge und digitale Prozesse. Es gibt Materialien, die plötzlich nicht mehr da sind. Dann gibt es andere, die hinzukommen. Das Gelände ist unübersichtlich und ich habe große Mühe, auch inzwischen den Überblick überhaupt noch so annähernd zu behalten. Und es ist vortrefflich, dass die junge Generation natürlich immer wieder selber ankommt und sagt, hier, da gibt es jetzt was, das nennt sich Midjourney, das KI-Programm, wo man sich was wünschen kann. Und man kann noch sagen, ah, ich hätte es gerne noch ein bisschen anders. Und man hat plötzlich ein Bild generiert aus allen Quellen des Internets quasi einmal heraus. Große, riesengroße Wunschkiste, ganz fantastisch eigentlich. Aber was man natürlich nicht sieht an dieser Wunschkiste, ist der riesen Energieverbrauch, der findet irgendwo anders statt. Aber es ist natürlich toll und man kann natürlich auch so rangehen und sagen, mussten eigentlich jedes Bild immer wieder in jedem Moment neu gemacht und erfunden werden, kann man nicht auch so rangehen zu sagen, welche Bilder gab es denn schon, welche benutzen wir nochmal oder welche Bildansätze gab es schon und die werden reaktiviert, die werden vielleicht neu inszeniert, neu aufgebaut. Das ist auch nicht immer dieser Fortschrittsglaube zu sagen, es muss alles, jedes Ei neu erfunden werden ständig, jedes Rad sowieso, ach Quatsch. Man kann ja auch sagen, da gibt es dieses tolle Bild und wir machen das jetzt nochmal, das tolle Bild, vielleicht mit anderen Mitteln. Also auch im Denken so eine Schleife einzufügen, das ist aber auch dieser schöne Ausstellungstitel Cycling Circles. Also wir bewegen uns in Schleifen. Wir fahren mit dem Fahrrad so im Kreis herum. Das ist nicht so sinnvoll, aber es ist sehr schön.
Das bringt mich natürlich zur letzten Frage. Wie werden denn diese Schleifen mit der Fußnote Kartoffel präsentiert in der Ausstellung?
Die Ausstellung ist tatsächlich eine großartige Ausstellung geworden. Man geht durch 5 riesige Räume hindurch, wirklich riesig. Auch dafür, dass die Studierenden jetzt in der Staatsgalerie ausstellen, auch wirklich ungewohnt groß. Wir hatten sonst immer kleinere Räume. Und die sind da tatsächlich reingewachsen. Es gibt Riesenformate, wie eben diesen Kartoffeldruck. Es gibt ein Tränentuch. Es gibt aber auch ein goldenes Waschbecken. Was ich besonders mag, sind die Phantombilder. Es gibt Bilder, die gar nicht zu sehen sein werden, nur leere Rahmen und leere Flächen. Die Bilder sind im Stadtraum, die sind etwas abgewandert, verloren sozusagen, sind im Stadtraum zu sehen. Also es gibt unglaublich viele Erfindungen. Also auch da habe ich so festgestellt, dass dieses neue Setzen, dieses Setting zu sagen, lasst uns mal alles auf den Kopf drehen, die Parameter komplett verschieben und um die Ecken denken, dass das auch wirklich zu völlig neuen Bildfindungen und einer neuen Formsprache geführt hat. Also ich würde fast behaupten, wir haben hier in der Fotografie eine neue Formsprache entwickelt. Es klingt ein bisschen mutig, aber ich denke, wir lösen das tatsächlich ein.
Wir können ja dann später nochmal nachfragen. Ricarda Rogan über Cycling Circles in the Gallery der Staatsgalerie Stuttgart. Die Ausstellung ist bis zum 19. September zu sehen. Ihnen danke für Ihre Zeit und noch einen schönen Abend.
Danke Ihnen auch.
Die Hamburger Kunsthalle. Mit ihr setzte sich das Bürgertum Mitte des 19. Jahrhunderts ein Zeichen. Um 2 Gebäude erweitert ist die Kunsthalle bis heute eines der wichtigsten Museen des Stadtstaates. Wie zwischen 1933 und 1969 der besondere politische Stellenwert das Haus prägte und welche Folgen das für die Sammlung hatte, das erforschen ab Herbst die Universität Hamburg und die Kunsthalle in dem Projekt Auf Linie. Fragezeichen. Ute Haug ist die Chefin der Provenienzabteilung und der Sammlungsgeschichte. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
warum ab 1933 geforscht wird, liegt auf der Hand. Aber warum endet der zeitliche Rahmen des Projekts 1969?
1969 beginnt quasi eine neue Ära mit dem neuen Direktor Werner Hofmann. Und Alfred Henssen, der Vorgänger von Hofmann, beendet seine Tätigkeit 1969. Das ist diese Grenze für uns, weil damit eine andere Generation antritt, die eben nicht durch die NS-Zeit unmittelbar geprägt ist, sondern eher vermittelt.
Nationalsozialismus, Besatzungszeit und Bonner Republik, welche Archive werden denn durchsucht, um die jeweilige inhaltliche Linie des Hauses und die daraus resultierende Sammlungspolitik unter die Lupe nehmen zu können?
Anfangen werden wir natürlich bei unserem Hausarchiv, das sehr umfänglich ist. Die hiesigen anderen Museen in Hamburg, wie das Staatsarchiv. Aber wir werden auch darüber hinaus zum Beispiel Material im Auswärtigen Amt finden, denn die Kunsthalle hat oft bzw. die Direktoren Ausstellungen betreut, die im Ausland stattgefunden haben. Also von Heise und Henssen wissen wir das. Das sind eben auch zum Beispiel sehr politisch geprägte Ausstellungen, die wir in diesem kulturpolitischen Kontext betrachten werden. Sicher ist auch noch das Deutsche Kunstarchiv von großer Bedeutung für uns. Und dann werden die ein oder anderen sicher auftauchen, an die wir vielleicht jetzt gerade nicht gedacht haben.
Sie haben jetzt schon zwei Direktorennamen genannt. Wie wichtig ist das denn in diesem Projekt, das Personal, das zwischen 33 und 69 im und für die Kunsthalle arbeitete, in den Blick zu nehmen? Ist das ganz zentral?
Ja, es ist so, dass manche natürlich da einen Kritikpunkt vielleicht sehen. Es ist aber so, dass genau diese Vernetzung dieser Persönlichkeiten in diesen damaligen strukturellen Gegebenheiten von großer Bedeutung sind. Damals waren das eben die maßgeblichen Protagonisten, die mit ihrer Geschichte, mit ihren Ausrichtungen, mit ihren Vernetzungen dieses Haus geprägt haben, sowohl in den Ausstellungen als auch in den Ankäufen. Und darum geht es eben auch zu schauen, wie waren die vernetzt, mit welchen Personen, wie waren die jeweiligen Einflussnahmen, wie war die Platzierung in der Stadtgesellschaft, wiederum wie wirkte die Stadtgesellschaft auf das Tun dieser Protagonisten ein. Da ist eben Heise und Henssen ganz wichtig, die beide Haftmann kannten. Werner Haftmann ist ja inzwischen eine sehr bekannte Größe, maßgeblicher Mitarbeiter bzw. Mitgestalter der ersten Dokumente 1955, aber auch weiterer. Und aufgrund seiner vor einiger Zeit bekannt gewordenen NS-Geschichte wird er eben auch kritisch gesehen. Und da geht es uns jetzt darum, eben auch kritisch auf die Geschichte der einzelnen Personen und der Netzwerke, die hier auch die Geschichte der Kunsthalle und auch des kunstgeschichtlichen Seminars, welche Rolle das dabei gespielt hat.
Die Sammlung von Museen sind ja immer der Ausgangspunkt für Ausstellungskonzepte und Vermittlungsarbeit, vieles andere mehr. Was den Nationalsozialismus betrifft, kann man sich ja vorstellen, dass Ausstellungskonzepte Prioritäten hatten. Aber können Sie vielleicht ein bisschen genauer für uns anreißen, was Ausstellungskonzepte, die Linien eines Hauses in der Zeit der Alliierten und dann in der jungen Bundesrepublik betrifft?
Ja, das ist eine interessante Frage, der wir nachgehen wollen. Wie kam es überhaupt zu welchen Themen? Heise hat ja sehr schnell begonnen, die Wegbereiter-Ausstellung zum Beispiel zu zeigen, wo er sehr stark mit seinem Netzwerk auch Leihgaben geholt hat und aus den Beständen der Kunsthalle ausgestellt hat. Und da ist dann eben zum Beispiel die Frage, welche Leihgaben hat er zum Beispiel bekommen, von wem hat er vielleicht keine Leihgaben bekommen, weil es da Vorbehalte gab oder Ähnliches. Und das sind natürlich zum Beispiel Ausstellungen in dieser ersten Zeit, die er sich hat genehmigen lassen müssen von der britischen Besatzungsmacht. Da gilt es eben auch genauer zu schauen, welche Art von Austausch gab es da, gab es Vorbehalte, so früh, das war ja schon 1946, so eine Ausstellung zu machen. Und zum Beispiel 1949 hat Heise eine Ausstellung gemacht mit 100 Meisterwerken aus der Kunsthalle der Romantik im Kunstmuseum Basel. Auch da ist zu fragen, wie kommt Kontakt zu Basel zustande? Wie ist das kulturpolitisch zu bewerten? Ist das im Rahmen der Auslandsausstellung der Kunsthalle eine besondere Ausstellung? Ist das politisch gewollt? Ist das gar nicht kunsthistorisch von Interesse? Oder ist es aus der Not heraus gemacht worden, um eventuell Materialien zu bekommen als Ausgleich, um hier in der Kunsthalle grundlegende Arbeiten machen zu können? Das versuchen wir auszuloten. Und da im Grunde genommen immer diese verschiedenen Aspekte, Kulturpolitik, eigene Agenda abzugleichen und das im Rahmen dieses gesamten Netzwerkes, auch der wiederaufbauenden Museumslandschaft nach 1945.
Gibt es eigentlich in Deutschland schon Untersuchungen, wie die Alliierten ab 1945 Museumsgeschicke lenken oder machen sie da Kernarbeit? Also ich habe noch nie von solchen Studien gehört und von so einem Ansatz.
Es gibt Ansätze dazu. Allerdings ist es so, dass man in vielen anderen Häusern noch nicht so tief gebohrt hat, wie wir das jetzt versuchen. Und die Idee bei uns ist auch, deswegen haben wir diese lange Zeitstrecke genommen, 33 bis 69, um auch diese Kontinuitäten und diese Veränderungen besser im Austausch ermitteln zu können. Wenn man immer nur 33 bis 45 nimmt oder wenn man nur die Zeit Heise nennt, dann bleibt man in einem Zeitrahmen. Aber man kann im Grunde genommen die Veränderungen nicht erkennen. Und genau das ist der Sinn dieses Projektes, dass wir diese verschiedenen Wellenbewegungen, Veränderungsvorgänge besser nachzeichnen können, als wenn wir nur vereinzelt auf eine Zeitphase schauten.
Ute Haug, die Leiterin von Provenienzabteilung und Sammlungsgeschichte der Hamburger Kunsthalle über das Forschungsprojekt Auf Linie. Frau Haug, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Christian Riedel.
4 Jahre nach dem Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat die Kölner Dombauhütte die Restaurierung von 4 Fenstern des weltberühmten Gotteshauses abgeschlossen. Die Arbeiten seien am Mittwoch offiziell von der Bauleitung abgenommen worden, teilte die Dombauhütte mit. Es sei eine ganz besondere Ehre gewesen, dabei mithelfen zu dürfen, dass Notre-Dame bald wieder erstrahlen kann, erklärte Dombaumeister Fösenich. Die Kathedrale soll 2024 wieder öffnen. Die 4 Fenster waren seit Frühjahr vergangenen Jahres in der Kölner Dombauhütte restauriert worden. Trotz laufender Architekturplanung ist die Sanierung von Goethes Wohnhaus in Weimar nicht gesichert. Für die Entwurfsplanung stünden 2,3 Millionen Euro aus Landesmitteln zur Verfügung, sagte die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar-Lorenz dem Evangelischen Pressedienst. Darüber hinaus bestehe keinerlei Finanzierungssicherheit. Das Land Thüringen würde die Hälfte der benötigten 35 Millionen Euro beisteuern, aber nur, wenn der Bund die andere Hälfte gebe. Kulturstaatsministerin Roth wolle bislang aber kein Geld zur Verfügung stellen. Nun komme es auf den Bundestag an, sagte Lorenz. Die Sitzung zur Haushaltsbereinigung im November sei die letzte Möglichkeit, Projekte für die Zeit ab 2026 in den Bundesetat zu bekommen. Die russischen Angriffe auf die als Weltkulturerbe eingestufte Altstadt von Odessa in der Ukraine lösen heftige Kritik aus. Dabei sollen laut Informationen der UNESCO mehrere Museen beschädigt worden sein. Wie aus einer Mitteilung der UN-Organisation für Kultur, Wissenschaft und Bildung in Paris hervorgeht, sollen vor allem das Archäologische Museum, das Flottenmuseum und das Literaturmuseum betroffen sein. Die internationale Organisation verurteilte die Angriffe auf das Schärfste und warnte vor der wachsenden Bedrohung des Krieges für die ukrainische Kultur. Kulturstaatsministerin Roth sagte, mit der Bombardierung der Weltkulturerbe Altstadt treffe Russland auch direkt einen bedeutenden Teil des kulturellen Erbes der Menschheit. Malaysias Regierung hat ein Musikfestival in der Hauptstadt Kuala Lumpur gestoppt. Zuvor hatte der Frontmann der britischen Pop-Rock-Band The 1975 einen männlichen Bandkollegen auf der Bühne geküsst und die Anti-LGBTQ-Gesetze des Landes kritisiert. Der Band wurden weitere Auftritte in dem Land verboten. Malaysias Kommunikationsminister schrieb auf Twitter, es werde keinen Kompromiss geben, wenn malaysische Gesetze in Frage gestellt, verunglimpft und verletzt würden. Die Veranstaltung sollte eigentlich bis Sonntag dauern. Homosexualität ist im mehrheitlich muslimischen Malaysia ein Verbrechen. Menschenrechtsgruppen warnen vor einer wachsenden Intoleranz gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transmenschen.
Fazit.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Eine Stuntfrau, eine Restauratorin, eine Souffleurin, eine Dialogbuchautorin und eine Audiodeskriptorin. Frauen in diesen Berufen hat Fazit Ihnen in dieser Woche schon vorgestellt. Matthias Dell hat für diese Folge unserer Reihe zwei Frauen mit Augenmaß getroffen.
Berlin Moabit, ein dreistöckiges Lagerhaus voller Kleidung. Der Kostümfundus Wellenstein. In einem Nebenraum läuft die Waschmaschine. Der Fundus vermietet auch Büros an Filmproduktionen. In einem sitzt Kostümbildnerin Kaya Kürten mit ihrer Assistentin Anna Philippa Müller. Zwischen 8 Rollgarderoben und zahllosen Kisten, einem Spiegel und einer spanischen Wand. Das Mittagessen wird unterbrochen von Model und Influencerin Jana Heinisch.
Willst du schon mal gucken? Ich habe ein bisschen was mitgebracht.
Ja, also du kannst hier ausbreiten.
Jana Heinisch ist zur Anprobe gekommen. Für eine Nebenrolle als Influencerin in der zweiten Staffel der Fernsehserie Oh Hell. Gestern wurde Heinisch besetzt, morgen wird gedreht, heute muss das Kostüm gefunden werden. Kaya Kürten?
Das ist knapp, ja.
Deshalb kommt die Schauspielerin auch mit eigenen Klamotten.
Es kann manchmal sein, dass wir Größen falsch einschätzen und wir wissen, okay, am nächsten Tag ist die Person dran und wir können nicht nochmal einkaufen gehen, dann sind wir sicherer, wenn die Person was mitbringt.
Erklärt Anna Philippa Müller. Derweil zieht Jana Heinisch das erste Kleid an, das die Kostümbildnerin schon mal gut findet. Nur die rausgesuchten Stiefel sind zu klein. Anna Philippa Müller eilt nach unten, um nach anderen Größen zu gucken. Kaya Kürten schaut bei den Männern.
Deswegen muss man die Leute sehen, weil das alles einfach immer unterschiedlich ausfällt. Am besten ist auch immer, man telefoniert mit den Leuten, weil dann sagen sie auch noch, na, ich habe kurze Arme, ich habe lange Arme, mir steht nicht so gut orange, gelb, grün. Also wenn man eine Anprobe gut vorbereiten möchte, dann muss man da schon sehr viel nachfragen.
Kürten findet nur ein paar Biker-Boots. Am Ende werden es cremefarbene Stiefel. Kostümbild ist ein Job, der Fingerspitzengefühl erfordert.
Mir ist es wichtig, dass der Schauspieler sich wohlfühlt. Man kennt sich ja vorher nicht. Und klar, die kennen das schon, die Situation. Ne? Und viele arbeiten ja auch am Theater. Und da ist es wirklich so, dass man da keine Scheu haben darf, sich zu entkleiden. Aber trotzdem muss man halt sehr respektvoll miteinander umgehen.
Für mich ist auch so eine Anprobe ein wahnsinniger Aufwand an Konzentration. Also ich bin nach einer Anprobe fertig. Also man schafft eigentlich auch für eine richtige Hauptrolle, schafft man eigentlich nur eine am Tag. Und da stecken dann auch Wochen an Vorbereitung drin, bis man die erstmal entwickelt hat.
Der kreative Anteil ist vielen allerdings nicht klar. Kaya Kürten macht Fotos von den drei verschiedenen Outfits, die die Schauspielerin Heinisch aufträgt. Für die eigene Übersicht, aber auch, weil neben Regie noch Produktion und Redaktion mitreden wollen.
Jeder zieht sich an und jeder hat halt einen Kleiderschrank zu Hause und deswegen haben viele auch eine Meinung. Und es geht halt oft nicht um diese Meinung und auch nicht um den Geschmack, um den persönlichen, sondern es geht darum wirklich, dass wir natürlich, deswegen machen wir diesen Beruf, ein Gefühl dafür haben, was das im Film ausdrückt und macht mit der Figur. Und das ist dann für uns manchmal sehr, sehr schwierig, wenn so viele Leute mitsprechen.
Eine Arbeit, die übersehen wird, obwohl sie die ganze Zeit zu sehen ist. Kostümbild ist ein Knochenjob. Die Logistik zwischen Anprobe, Fundus, Geschäften und Drehort. Die ganze Zeit unter Strom, 12 bis 14 Stunden Tage, 4 Monate lang, wenn man für eine Serie arbeitet.
Also ich versuche meinem Team auf jeden Fall, also dass die Wochenenden haben, weil das ist super wichtig. 2 Tage sind da eigentlich fast auch schon zu wenig. Also eigentlich bräuchte man bei diesem Pensum, was wir machen, bräuchte man eigentlich eine 4-Tage-Woche.
Oder mehr Pausen zwischen den Projekten. Nur ist Kostümbild immer noch schlechter bezahlt als Szenenbild, kriegen Männer mehr als Frauen, die die Arbeit zumeist machen. Pausen sind auch wichtig für die Weiterbildung. Anna Philippa Müller.
Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine 3-monatige Recherchereise gemacht zu Renaissance-Malereien, vor allem militärischer Kleidung. Und da müssen wir uns immer wieder aktualisieren, auch aktuelle Themen, Fragen von Geschlecht, von Postkolonial-Themen, kulturelle Aneignung. Da müssen wir einfach immer up-to-date sein und brauchen wirklich diese Zeiträume.
Nach einer Dreiviertelstunde ist die Anprobe für die Nebenrolle geschafft. Und weil morgen so viele Leute am Set eingekleidet werden müssen, werden Kürten und Müller auch da sein, um ihre 3 Mitarbeiterinnen zu unterstützen. Dann gibt's ein Wiedersehen mit Jana Heinisch.
Na gut.
Ja.
Mausi. Es hat mich gefreut. Viel Erfolg für die Sendung. Ciao.
Ciao.
Kaya Kürten und Anna-Philippa Müller über ihren Beruf im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Morgen erzählt in unserer Fazitreihe eine Literaturagentin über ihr Tagwerk. Auch in der Sommerpause fehlt in Fazit das Theater nicht, denn eine neue Folge des Theater-Podcasts erwartet sie. Thema: das Besondere am Übersetzen für die Bühne. Ivona Nowatzka und Jakob Nolte über Lust und Frust.
Übersetzung ist ja auch gerade eins der Felder, was am stärksten bedroht ist durch künstliche Intelligenz. Eigentlich müsste man sowieso Unterhaltung darüber führen, wie krass sich Übersetzung verändert. Also wenn es so in den 90ern, Nullerjahren noch so eine starke Awareness dafür gab, zu sagen, nee, wir müssen aber genau hinschauen, nee, wir müssen genau übersetzen und da sind Fehler entstanden, ist es jetzt selbstverständlich, dass alles permanent ungefragt übersetzt wird. Also beispielsweise von meinem Handy wird alles die ganze Zeit ins Deutsche übersetzt, ob ich will oder nicht. Und die Autorschaft dieses Feldes verändert sich ungeheuerlich, dass die Arbeit, die Ivona macht, vielleicht gar nicht mehr so gewertschätzt wird, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, wie viel Arbeit eigentlich in einer guten Übersetzung steckt.
Da stimme ich total zu. Das wird nicht als Kunst gesehen. Die Vorstellung ist, dass Literatur oder Drama zu übersetzen ist das Gleiche. Und ich glaube, dass es darüber nicht gesprochen wird. Da liegt es auch daran, dass das so wenige verstehen.
Ivona Nowatzka und Jakob Nolte über die Theaterübersetzung zu hören im neuen Theaterpodcast bei Deutschlandfunk Kultur oder mit einer anderen App ihres Vertrauens. Die Schauspielerin Josephine Chaplin ist in Paris mit 74 Jahren gestorben. Ihr berühmter Vater Charlie Chaplin war 1940 so mutig gewesen, Adolf Hitler zur Lachnummer zu machen. Der große Komiker ist auch Namensgeber eines legendären Kinos auf Kuba. Peter B. Schumann berichtet, wie sich der Kreis zum großen Diktatorfilm angesichts der Situation kubanischer Filmemacher schließt.
Es ging hoch her auf der letzten großen Versammlung der kubanischen Filmschaffenden in der Sala Chaplin, dem traditionsreichen Kino der Cinemateca. Denn das Thema hieß Zensur. Und der Direktor des staatlichen Filminstituts ICAIC war erschienen, um Stellung zu nehmen. Allerdings unter der Bedingung, dass niemand die Diskussion filmte. Das ist natürlich schwierig bei Filmleuten. Das ist Zensur, denn unsere Aufgabe ist es zu filmen, bekam man zu hören, als er mit diesem Akt der Zensur über Zensur diskutieren wollte und Repressalien allen androhte, die es dennoch versuchten. Miguel Coyula, berühmt für seinen Mut, in seinen regimekritischen Filmen weiterzugehen als jeder andere und sich von keiner Form der Repression einschüchtern zu lassen, hat es wie so oft gewagt und Ausschnitte später ins Internet gestellt. Die Sanktion blieb nicht aus. Die Aufführung sämtlicher alten, internationalen und in Kuba sehr populären Animationsfilme wurde verboten, denn Miguel Coyula hatte sie restauriert.
Erneut verhindert die Zensur die Aufführung von Filmen. Aber sie kann das freie Denken nicht aufhalten, wie der Dokumentarfilm von Juan Pinvillar über einen anderen großen Künstler, Fito Páez, zeigt und bestätigt, dass Kunst und Leben ein Recht haben, sich gegen die absoluten Wahrheiten durchzusetzen,
schrieb Fernando Pérez, der bedeutendste Regisseur der älteren Generation, auf Facebook, der die öffentliche Debatte der Filmschaffenden initiiert hatte. In dem Film Das Havanna von Fito geht es um den Besuch von Fito Páez, einem der berühmtesten Rocksänger Argentiniens, in Havanna und seine negative Meinung über einige Mythen der kubanischen Revolution. Das staatliche Fernsehen hatte das Werk um kritische Aspekte gekürzt. Gegen den gravierenden Akt der Zensur protestierte in einer öffentlichen Erklärung das Gremium der Cineasten, die mehr als 600 Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Bereichen der kubanischen Kultur unterzeichneten.
Dieses systematische Vorgehen gegen den Film von Vertretern der offiziellen Kulturinstanzen hat mehrfach die ethischen Prinzipien verletzt, die die Grundlage jeglichen respektvollen und konstruktiven Dialogs miteinander sind. Wir weisen diese Art von Lynchjustiz gegen Filmemacher zurück.
Doch nicht nur das etablierte Kino demonstrierte in der letzten Woche seine Unabhängigkeit von den Holzköpfen des Regimes. Auch eine Versammlung von Studenten und Dozenten der Internationalen Film- und Fernsehakademie in San Antonio de los Baños, ICTV, rebellierte in dieser Woche. Sie wehrte sich gegen die Ernennung eines ehemaligen Vizepräsidenten des Radio- und Fernsehinstituts, einer der dogmatischsten Einrichtungen Kubas, zum neuen Rektor der Akademie. In einer von mehr als 400 Angehörigen der ICTV unterzeichneten Erklärung heißt es:
Wir lehnen die abrupte, willkürliche und geheime Art der Veränderung in der Leitung der Akademie ab. Wir verlangen die Zurücknahme der Nominierung und einen transparenten Entscheidungsprozess, wie er unserer Verfassung entspricht.
Das Regime ruderte zurück, sorgte für einen Wechsel an der Spitze des Filminstituts und ließ im Fernsehen erklären:
Eine Arbeitsgruppe der Regierung über die Probleme des kubanischen Kinos wurde am Montag in der Hauptstadt gegründet. Die Gruppe wird geleitet vom Chefideologen des Zentralkomitees der Partei, Rogelio Polanco Fuentes, der ersten Vizepräsidentin Maria Chapman War und Kulturminister Alpidio Alonso Grau.
Creación de este grupo de trabajo, damos un paso.
Für den Chefideologen ist diese Arbeitsgruppe ein Schritt vorwärts zur Lösung der erkannten Probleme, an der sich ein Dutzend Institutionen beteiligen werden. Der Kulturminister verkündete, dass die Filmakademie den Status einer Universität erhalten solle. Und die Vizepräsidentin fügte hinzu, dass zu der interinstitutionellen Arbeitsgruppe allmählich auch die Vertretung der Filmschaffenden hinzugezogen würde.
Die bürokratische Lösung ist ein Wasserkopf, an dem sogar die Streitkräfte teilnehmen sollen und eben irgendwann auch die Künstler. Aber immerhin, sie haben erst mal gesiegt. Das IKAIK hat eine neue Spitze, zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Direktorin und die Filmakademie wird Universität. Doch die Entscheidung über das Rektorat steht noch aus. Der Kampf geht weiter.
Vom Kino auf Kuba geht's weiter zur Belletristik in Deutschland. Ulrike Timm über die Feuilleton-Themen dieser Woche.
Der Lyriker und Romancier Lutz Seiler erhält den Georg-Büchner-Preis, den renommiertesten Literaturpreis im deutschen Sprachraum. Eine unmodische und sehr schöne Entscheidung, findet die Süddeutsche Zeitung. In der Neuen Zürcher Zeitung gratuliert der Österreicher Paul Jandl. In der deutschen Literatur, die aus gewissen Gründen Angst davor hat, pathetische Größe zu zeigen, ist Seiler eine Ausnahme. Auf seinen 500 Seiten lässt der Roman Crusoe ein Kolossalgemälde entstehen. Er arbeitet aus den tiefen Schichten historischer und literarischer Metaphern heraus und zückt am Ende noch den Haarpinsel, wenn es um Nuancen von Szenen, Gerüchen und Geräuschen geht. In der Frankfurter Allgemeinen kommt Lutz Seiler selbst zu Wort und beschreibt seine Arbeitsweise so: Das Ohr als Leit- und Kontrollmedium, die Stimme als Instrument. Das heißt endloses Sprechen beim Schreiben, laut vor mich hin, so lange, bis ich höre, dass das, was ich sagen will, stimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie schön, dass die Taz in ihrer Wochenendausgabe noch ein Gedicht von Seiler bringt, nämlich Heimwärts im Regen. So stoßen wir nicht nur auf Feuilleton-Hymnen, sondern auch auf originale Zeilen des Dichters. Dazu ruft die Taz: Lang lebe Lutz Lyrik. Mehr Kontroverse gab es in dieser Woche um den Publizisten Fabian Wolf, der in einem langen Text auf Zeit Online mehr darüber sinniert, als offen bekannt hatte, so die Berliner Zeitung, dass er eine jüdische Identität angenommen habe, ohne jüdisch zu sein. Zuvor hatte er häufig sehr stark aus einer jüdischen Position heraus argumentiert und über Antisemitismus geurteilt. Viele sahen in Fabian Wolf gar eine Art jüdischen Kronzeugen für harsche Israel-Kritik. Nun ist also klar, die Identität, auf die sich Wolf immer wieder dezidiert bezog, die gibt es nicht. Ein identitätspolitischer Täuscher enttarnt sich, urteilt die Taz. Die Berliner Zeitung spricht vom Abschied von der Opferrolle. Im Tagesspiegel denkt Julius Betschka darüber nach, ob und wenn ja, wie sich überhaupt Autorität aus Identität speist. Sein Fazit: Identität ist zwar ein Argument, aber kein gutes. Gute Argumente überdauern eine Diskussion. Gute Argumente überdauern auch Zweifel an einer Identität oder im Extremfall ihr Wegbrechen. Von einer womöglich auch etwas überhitzten Debatte hin zur konkreten Gluthitze, denn während der Sommer in Deutschland derzeit etwas vor sich hin murkelt, leiden große Teile der Welt unter brütender Hitze. Die Frankfurter Allgemeine nimmt sich in einem bitterbösen Artikel Bundesverkehrsminister Wissing vor, spricht von Wissings Hitzeflucht. An dem Tag, als er wieder einmal auf Twitter in den Kampf gegen die Klimaaktivisten zog, herrschten in Rom satte 42,9 Grad. Unfassbare 2 Grad über dem alten Rekordwert. Sizilien schwitzte bei 46,3 und in Badwater im kalifornischen Death Valley kletterte die Quecksilbersäule auf unmenschliche 53,3 Grad. Der Bundesverkehrsminister aber sei mit seiner eigenen Realität auf der Flucht. Wenn er weiter das ungebremste Fahrvergnügen fordere, ein Tempolimit kurz mal mit der Abschaffung des Autos gleichsetze und meine, wer es wolle, ignoriere die Lebenswirklichkeit der Menschen. Derweil macht Wissenschaftlern Sorge, wie dünn das Eis in diesem Antarktiswinter ist. Mit derartigen Ausreißern sei doch eigentlich nur alle 10.000 oder 100.000 Jahre zu rechnen. Die sind manchmal eben sehr schnell rum. Das Ausmaß der Ausschläge könnte klimapolitisch einiges bewirken, hofft die Frankfurter Allgemeine, vielleicht sogar beim Verkehrsminister. Vorausgesetzt, er bekommt nach der Sommerpause auf der Autobahn den Blick frei auf die Lebensrealität junger Menschen. Anna Vollmer wünscht uns, ebenfalls in der FAZ, erst einmal ins Abkühlbecken. Sie schaut nicht auf den ganzen Kosmos, sondern auf den Kleinkosmos Freibad. Der steht ja derzeit besonders in Berlin unter generellem Krawallverdacht. Der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat gleich mal sogenannte Schnellgerichte gefordert, vor denen man für eine Tat, die man mittags begangen hat, abends schon verurteilt werden solle. Was der Deutsche Richterbund mit der geforderten Schnelligkeit prompt kritisierte. Die FAZ-Autorin, die viele beschauliche Problembadbesuche aufweisen kann, meint, einige Bilder der letzten Wochen seien zwar schockierend, doch die Art, wie über diese Vorfälle gesprochen wurde, sei es auch. Schlägereien seien nichts Neues, beschied ein Vertreter der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V., jedoch sei die Zündschnur bei den Leuten deutlich kürzer geworden. Ohne das beschönigen zu wollen, teilt uns die Frankfurter Allgemeine mit, dass etwa in Berliner Freibädern statistisch 2022 nur ein Viertel so viel Hausverbote ausgesprochen wurden wie noch 4 Jahre zuvor und dass sich auch die Zahl der Gewaltdelikte mit Tatort Freibad im gleichen Zeitraum deutlich reduziert habe. Also, bitte alle mal ein bisschen runterkochen. Maß bewahren, ins Abkühlbecken eben. Trotzdem ist es eine kernige Schlagzeile, die uns jetzt schwupp die Brücke zum Aufreger der Woche baut. Sie lautet: In den falschen Ort eingedrungen, Löwin in Berliner Freibad verprügelt. Okay, das war der Postillon, der eigentlich nicht auf der ständigen Agenda der Pressebeschauerin steht, aber jetzt ist er einfach mal dran. Sie wissen natürlich längst, worum es geht. Wer kennt diese Löwin, fragt der Tagesspiegel und zeigt dazu ein mächtiges Wildschwein. Inzwischen ist man sich sicher, dass nie ein Löwe entlaufen und durch Berliner Wälder gestromert ist. Am Ende war es die teuerste Wildschweinjagd aller Zeiten. Die Sau, die den Großeinsatz ausgelöst haben dürfte, ist derweil weiter auf freiem Fuß.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Das war Fazit. Mit Gabi Wuttke.